Ja, so zum Jahreswechsel, da gibt es doch die vielen Traditionen, oder? Und wenn jemand von euch sagt, naja, ich halte nicht so viel von Traditionen und ganz ehrlich auf sein Leben schaut und das, was er so immer macht, wird man feststellen, auch er hat Traditionen. Wir kommen nicht aus ohne Traditionen, obwohl es manchmal gefährlich ist mit den Traditionen. Also, man kommt so in eine Routine rein und man glaubt, das ist ja alles normal, weil es so ist wie immer. Und Gott erschüttert uns manchmal und sagt: Hey, wach auf, das gibt auch Neues. Eine unserer Traditionen ist, auch zum Jahreswechsel, die sogenannte Jahreslosung. Und da habe ich mir ein bisschen, also ich habe das jetzt schon öfters ausgefasst, dass ich über die Jahreslosung predigen darf. Und da habe ich mir wirklich jetzt mal gefragt, was soll das eigentlich, ne? Das ist so ein Vers, so aus dem Zusammenhang gerissen, ja, und du sollst plötzlich jetzt irgendwas sagen. Kein Mensch hat eine Ahnung, ob das passt überhaupt, oder? Von irgendeiner ökumenischen Kommission noch dazu, ja, ausgewählt, ein Bibelvers. Und die Leute, haben die eine Ahnung dort irgendwo in Deutschland oder was, die das ausgesucht haben, was wir heute hier brauchen? Ein zweites Problem mit der Jahreslosung habe ich auch. Wer von euch weiß die Jahreslosung vom letzten Jahr? Ui, das ist aber wirklich gut. Wirklich gut, wirklich gut. Ihr müsst nachschauen, natürlich. Ja? Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36 war voriges Jahr. Seid barmherzig. Wenn man reinkommt bei der Tür, rechts hängt das Plakat vom vorigen Jahr. Ich weiß nicht, ob schon das neue hängt. Das heck, bin halt so hektisch reingekommen, dass ich nicht geschaut habe. Aber wir sehen es vielleicht. Aber registrieren sie auch nicht immer. So geht es uns eigentlich auch mit den Traditionen. Wir erleben oder wir haben Dinge in unserem Leben, die oft schon sinnentleert sind oder die nicht mehr so viel Auswirkung haben. Manche Leute ziehen die Konsequenz zu sagen, weg damit. Aber irgendwie denke ich mir, es ist ja trotzdem Gottes Wort, oder? Es ist Gottes Wort. Und ich denke mir, dass der Heilige Geist das zusammenbringt. Auf der ganzen Welt oder der deutschsprachigen Welt, wo diese Losung jetzt gilt oder wo ausgewählt worden ist, einzelne Herzen anzurühren. Und wenn es nicht heute ist, dann vielleicht irgendwann während des Jahres. Und insofern habe ich mich dann doch wieder versöhnt mit der Tradition und habe gedacht, jetzt werde ich trotzdem diese Herausforderung annehmen und die Jahreslosung mit euch betrachten. Es gibt aber noch ein Kritikpunkt, wenn ich es Ihnen noch sagen darf, über diese Tradition der Losungen. Es ist nämlich ein Vers herausgenommen aus dem Zusammenhang. Diesmal ist es sogar nur ein halber Vers, ein halber Satz, der einfach aus dem Zusammenhang gerissen worden ist und der sozusagen ein Licht sein soll fürs ganze Jahr. Aber diesem Kritikpunkt kann man ja etwas entgegenhalten, indem man nämlich den Zusammenhang anschaut. Also insofern müsst ihr euch heute darauf einstellen, dass wir ein bisschen mehr rundherum schauen und nicht nur diesen halben Satz. Deshalb bitte ich euch, dass ihr eure Bibel nehmt oder in eurem Handy nachschaut. Die meisten haben jetzt die Bibel auch schon am Handy. Übrigens, das ist wirklich eine gute Sache. Man hat die Bibel immer bei sich, wenn man ein Smartphone hat. Und ich glaube, 80% oder 90% der Leute haben ein Smartphone. Und wer nicht, kann sich davor noch eine holen. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam den Zusammenhang an, in dem dieser Vers steht. Ich habe ihn übrigens noch gar nicht vorgelesen, gell? Also ihr seht ihn schon lang da oben. Kann man schon lesen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ihr habt schon gemerkt, die Lieder haben auch schon davon gesprochen und die Gebete auch schon. Jesus wird uns nicht hinausstoßen. Und dieser Text steht in einem großen Zusammenhang. Denn wenn man das so ein bisschen überblicksmäßig anschauen, und es ist immer gut, wenn man das so in seiner eigenen Bibel ein bisschen mitschaut. Im Johannes 6, im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, gibt es zuerst ein Wunder. Dieses berühmte Wunder der Speisung der 5000. Das ist in den ersten 15 Versen beschrieben. Und hier geht es um physische Ernährung. Durch ein Wunder schafft es Jesus, 5000 Leute satt zu bringen. Und die Leute sind natürlich auch sehr verwundert. Und sie strömen ihm nach, sie suchen ihn, weil er verschwindet dann. Das heißt eigentlich, er zieht sich zurück und seine Jünger verschwinden. Die fahren nämlich dann mit dem Boot über den See und kommen in Seenot. Und dann kommt das zweite Wunder. Jesus kommt zu ihnen in Seenot auf dem Wasser. Wir werden jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, aber gerade hier sehen wir, dass eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen den Jüngern, die mit Jesus gelebt haben, und ihm besteht, auch wenn er nicht da ist. Und in der Not, wo sie sind, ist er plötzlich bei ihnen. Wie das jetzt funktioniert hat, es ist ein Wunder, wir wissen es nicht. Aber es hat funktioniert und Jesus war bei ihnen. Und die Menschen rundherum haben es auch gemerkt, dass plötzlich Jesus, der nicht mit ihnen weggefahren ist mit dem Boot, auf der anderen Seite vom See Genezareth, plötzlich am nächsten Tag in Kapernaum war. Und sie fragen ihn dann, wie ist denn das passiert? Aber er geht überhaupt nicht auf das ein. Er antwortet gar nicht. Ihm ist es gar nicht wichtig, dass dieses Wunder, dass er auf dem Wasser geht, den anderen Menschen, außer seinen Jüngern, bewusst wird. Er redet nicht davon. Seine Jünger haben es dann in das Evangelium geschrieben. Aber es kommt zu einem langen theologischen Gespräch. Und das ist jetzt unser Text, da steht unser Halbvers drinnen in diesem theologischen Gespräch, in dem er in seiner Heimatgemeinde in Kapernaum über etliche Dinge redet. Und ein Hauptanliegen von ihm, oder ein Hauptthema dieses Gespräches war die Autorität von Jesus. Wir müssen uns nämlich vorstellen, er war dort bekannt. Er war ja einer von den Leuten, die dort gelebt haben. Und was haben sie gesagt, als sie hörten, wie er von so komischen Sachen, wie dass er das Brot vom Himmel ist und so weiter, sagt, wie kann denn der das sagen? Das ist doch der Jesus, der Sohn von der Maria, sie sagen sogar, es ist der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen. Sie wissen es ja nicht, gell? Sie kennen den Vater nicht. Aber wie sagt er, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Jesus in seiner eigenen Verwandtschaft, in seiner eigenen Umgebung, in seiner eigenen Familie ist auf Widerstand gestoßen. Sie haben ihn nicht verstanden. Sie haben ihn dort am meisten misstraut und abgelehnt. Und er sagt dann, nicht in diesem Evangelium, aber in einem anderen, dass der Prophet in seiner Heimat nichts gilt. Manchmal geht es uns auch so, dass gerade in unserer Familie unsere Liebsten uns nicht verstehen, wenn wir etwas von Jesus sagen. Er versteht uns dann auch, weil er das auch so erlebt hat. Aber das Schöne ist, dass die Familienangehörigen, dass die ihn später, dass sie später dann erkannt haben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und dass einige von denen zumindest, von denen wir es wissen, dann auch seine Jünger geworden sind. hat es einen Jakobus gegeben, der eine wichtige Säule in der Gemeinde in Jerusalem war. Das war der Bruder von Jesus, ein jüngerer Bruder von Jesus. Also in diesem theologischen Gespräch geht es einerseits darum, wie kann dieser Mensch solche Sachen behaupten, die er in dieser ganzen Rederei sagt. Eine Frage der Autorität. Aber das Hauptthema ist das Brot des Lebens. Und das steht im Zusammenhang mit dem Brot, dem irdischen Brot, das sie vorher bekommen haben, die Menschen, wo sie gemerkt haben, da ist einer, der gibt uns Nahrung, der gibt uns Futter, ja, der gibt uns Brot. Und das war immer schon etwas ganz Besonderes, wenn Menschen andere beschenkt haben mit Brot oder mit, heute ist es Geld. Ja. Und diese Leute sind dann beliebt. Und Jesus lenkt ihr Denken ganz auf was anderes hin. Und ich möchte jetzt mit euch diese zwei Stellen aus dem 6. Kapitel lesen über das Brot des Lebens. In Vers 35 bis Vers 40 und dann 47 bis 41, bis 51. Bitte, das ist auch ein bisschen herausgerissen, aber ich möchte euch einladen, das wirklich als Ganzes zu betrachten. Und ich habe mir gedacht, nachdem es diese Woche keine reguläre Bibelstunde gibt, möchte ich trotzdem über Zoom am Dienstagabend um 19 Uhr eine Bibelstunde über dieses Kapitel anbieten und müsst euch dann halt wieder auf gewohnte Weise einloggen, dann können wir damit gemeinsam darüber weiter nachdenken. Aber jetzt lesen wir Vers 35. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist unsere Jahreslosung, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Und jetzt Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wie gesagt, da sind sehr, sehr, sehr viele Aussagen und sehr viele Gedanken drinnen, über die wir nachdenken dürfen und können. Und ich lade euch dazu ein, dass wir das am Dienstag am Abend ab 19 Uhr machen. Und ich habe, wie ich darüber nachgedacht habe, gemerkt, dass das schon auch für uns, die wir das schon so oft gehört haben, immer wieder herausfordernd ist. Das ist unser Problem. Auch die Bibel ist schon zur Tradition geworden. Wir sind schon so gewohnt. Und manchmal muss uns Gott schütteln, damit wir merken, dass er noch immer was zu sagen hat. Dass es nicht die Gewohnheit ist. Ja, es muss noch etwas zum Johannes 6 sagen, dann am Schluss, ja, damit wir das ganze Kapitel so ein bisschen abrunden. Es kommt zu Entscheidungen. Und ich habe bewusst Entscheidungen geschrieben und das End in Klammer. Es kommt zu Entscheidungen, gehe ich mit Jesus weiter oder nicht? Und wenn ich nicht gehe mit Jesus, dann ist es eine Scheidung. Und es ist traurig, aber die Bibel sagt das ganz klar. Und etliche von den Jüngern gingen nicht mehr mit ihm, sondern gingen weg von ihm. Es war ihnen zu steil. Es war ihnen zu extrem, was dieser Jesus sagt. Wie können wir das glauben? Wie können wir dem vertrauen? Das ist ja doch nur der Jesus, der Sohn von Josef und Maria. Und wir kennen seine Geschwister. Und er ist ein Zimmerer. Wie können wir ihm glauben? Es kommt zu Entscheidungen. Seine Aussagen treffen nicht immer nur auf Zustimmung und Begeisterung. Aber andere, Jesus ist sogar so provokant, dass er seine eigenen Jünger fragt, den engsten Kreis, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus, der immer der Vorlaute ist, ist diesmal auch wieder das Sprachrohr und sagt, Herr, wohin sollten wir gehen? Zu wem sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, der Messias, der, auf den das ganze Volk schon so lang wartet. Es kommt zu Entscheidungen. Die Herausforderung beim Bibellesen ist immer, dass wir zu einer Entscheidung kommen. Und der Heilige Geist bringt uns auch immer wieder dahin, ja, dass wir nicht sitzen bleiben und sagen, naja, kenne ich schon und so weiter, sondern dass wir wirklich uns entscheiden, aufbrechen, etwas unternehmen mit der Hilfe des Herrn, dass wir uns verändern lassen. So, jetzt schauen wir uns diesen Halbvers an. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da gibt es zwei Tätigkeitswörter, Verben, ja? Zwei Wörter, die eine Handlung beschreiben. Grammatik ist ganz gut, wenn man das mal gelernt hat. Also mir hilft es immer wieder, einen Text zu verstehen. Und da steht drinnen, kommen und hinausstoßen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt schaue ich mal nach, was gibt es denn sonst in der Bibel über hinausstoßen, weil kommen, das kommt sehr oft vor. Also das habe ich in meinem Satz auch schon dreimal kommt gesagt. Ne? Kommen ist ein sehr, sehr häufiges Wort, aber hinausstoßen ist ja doch nicht so häufig, habe ich gedacht. Hinausstoßen. Und jetzt schauen wir uns an, was die Bibel über hinausstoßen sagt. Ich kann nicht Griechisch, aber ich habe mich halt ein bisschen schlau gemacht und das kommt von einem Wort, das heißt ekballo. Ex oder ex. Ex heißt hinaus, ja, weg. Und ballo heißt werfen. Der Ball wird geworfen, das kann man sich gut merken. Gell? Ball, werfen. Also, das Wort heißt hinauswerfen, hinausschmeißen. Oh, das kennen wir ja. Gell? Das sind die Leute aus dem Lokal hinausschmeißen, wenn sie nicht mehr gewünscht sind, Hinauswerfer. Und jetzt habe ich dann gesehen, dass das Wort sehr, sehr häufig in der Bibel verwendet wird, aber mit ganz verschiedenen Übersetzungen. Jetzt, ganz schnell nur, das sind jetzt viele Worte, das könnt ihr alles nachher von mir haben, wenn ihr wollt, die Bibelstellen, die werde ich jetzt nicht tun. Aber es heißt zum Beispiel, dass ein Splitter aus dem Auge entfernt wird, wird dieses Wort verwendet. Kennst du das Gleichnis von Jesus? Den Splitter im eigenen Auge sehen, herausnehmen und nicht den Balken vor den, umgekehrt, den Splitter aus dem Auge der anderen sehen und den eigenen Balken nicht. Also wir sollen den Splitter herausnehmen. Übrigens, das Auge, das uns Anlass zur Sünde gibt in der Bergpredigt, das sollen wir herauswerfen, auswerfen. Gleiche Wort, ja. Das Wort wird auch verwendet für den natürlichen Vorgang der Ausscheidung, der Verdauung. Das Wort wird verwendet, wenn man ein Geld aus einem Beutel herausnimmt. Ja. Das Wort wird von Jesus verwendet bei einem Gleichnis, wo aus einem Schatz Gutes oder Böses herausgebracht werden kann. Also es folgt, aus einem Wertgegenstand kann man Gutes bringen oder Böses. Oder in einer anderen Stelle Neues oder Altes, also Hergebrachtes oder Neues. Also es gibt sehr viele Anwendungen. Jesus sendet seine Jünger aus, er wirft sie hinaus in diesem Fall. Das ist kein Widerspruch zu dem, was er hier sagt, sondern er sendet sie aus, er begleitet sie auch, er gibt ihnen ja auch etwas mit. Und es heißt auch, betet für die Arbeiter in der Ernte, dass sie ausgesendet werden. Also Arbeiter in die Ernte werden auch gesendet. In diesem Fall ist sie nicht hinausgeschmissen, sondern beauftragt, hinausgesendet. Ihr merkt, das ist sehr viel. Der Hirte führt die Schafe aus dem Stall heraus. Auch das gleiche Wort. Und es werden böse Geister und Dämonen ausgetrieben. Das können wir uns wieder gut vorstellen, hinausgeschmissen. Aber es werden auch die Geldwechsler aus dem Tempel getrieben. Auch das gleiche Wort. Und ein unnützer Knecht im Gleichnis von den Talenten wird am Schluss hinausgeschmissen, dorthin, wo Heulen und Zähneklappern ist. Also dieses Wort wird sehr vielfach verwendet, hinauswerfen. Aber das Wichtigste habe ich jetzt für Schluss aufgehoben. Hinausgeworfen wird der Sohn des Weingartenbesitzers, als er kommt, um die Ernte, den Ernteertrag zu holen. Ihr kennt das Gleichnis vielleicht. Ein Mensch hat einen Weingarten und verreist und beauftragt die Weingärtner, sie sollen den bewirtschaften, und dann möchte er den Ertrag holen und schickt einen Diener, der wird wieder weggeschickt, du kriegst nichts, ne? Er schickt nochmal einen Diener, der wird geschlagen und weggeschickt, und am Schluss schickt er seinen Sohn. Und er sagt dazu, vor meinem Sohn werden sie wohl Ehrfurcht haben, Respekt haben. Er schickt ihn, um den Ertrag des Weingartens einzulösen, zu bekommen. Und was machen die Weingärtner? Sie bringen ihn um. Dieses Gleichnis erzählt Jesus, um zu zeigen, was mit ihm passieren wird. Hinausgeworfen. Klar, Jesus ist hinausgeworfen worden. Er hat es erlebt. Er wurde weggestoßen. Hinweg mit ihm, haben sie geschrieben. Wir wollen ihn nicht. Hinaus aus der Stadt. Dort soll er gekreuzigt werden. Und das ist, dass dieses Wort das gleiche Wort ist, das Jesus hier in der Zusage, die er uns für dieses Jahr gibt, verwendet, dürfen wir nicht vergessen. Was habe ich jetzt gemacht? Was können wir aus diesem Wort Glaubereien, die ich jetzt gemacht habe, lernen? Da kann jetzt aus diesen vielen, vielen kleinen Mosaiksteinen, Bibelstellen, kann man einiges ableiten. Jesus hat Autorität, hinauszuwerfen und auszutreiben. Wir haben es beim Tempel gesehen. Er hat die Leute hinausgeschmissen, die den Tempel zu einem Geschäftslokal gemacht haben, wo man nicht mehr Gott anbetet, sondern das Geld. Er hat die Dämonen ausgetrieben, weil er Autorität hat. Jesus hat Autorität. Er kann hinausschmeißen. Jesus verwendet dieses Wort auch, um klare Grenzen zu ziehen. Und er fordert uns auch auf, dasselbe zu tun. Auch wir sollen in unserem Leben Konsequenzen ziehen und sagen, jetzt ist genug, weg mit dir, böser Gedanke, weg mit dir, üble Nachrede, hinaus. Auch wir dürfen dem Feind, der uns immer wieder in Versuchung bringt, in dieser Autorität begegnen, indem wir sagen, Schluss jetzt im Namen Jesu. Wir dürfen unsere Schätze, unsere Mittel, die wir haben, hinauswerfen, um Gutes zu bringen. Hast du mal darüber nachgedacht, was du mit dem, was du hast, an Zeit, an Gaben, an Geld, was du damit machen kannst, wenn du es hinauswirfst? Jesus wirft uns auch hinaus, das ist nicht unser Bibeltext heute, aber in dem Zusammenhang wird es uns klar, er sendet aus. Er führt uns aus der Komfortzone heraus. Er holt die Schafe aus dem Stall und sagt, kommt jetzt, gehen wir woanders hin. Vielleicht sollten wir darüber mal nachdenken, dass wir nicht immer nur in unserer Komfortzone sitzen. Mag sein, dass das da drinnen ist oder sonst irgendwo im Hauskreis oder irgendwo, wo es uns so wohl tut. Und dass Jesus uns wirklich mal sagt, komm, wir gehen jetzt woanders hin. Ich führe dich an eine andere Stelle. Ich sende dich aus. Meistens nicht allein, zu zweit hat er sie ausgesendet, aber mit Vollmacht, mit Auftrag. Es gibt auch einen endgültigen Hinauswurf. Irgendwann, am Ende unseres Lebens, oder bis zum Ende unseres Lebens, haben wir immer nur die Chance, umzukehren und uns von Jesus annehmen zu lassen. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Auch das sagt die Bibel. Bitte das nicht zu übersehen. Und das Wichtigste wieder zum Schluss. Jesus selbst hat an seinem eigenen Leib erlebt, was es heißt, hinausgeworfen zu sein. Abgelehnt. Missachtet. Nein, nicht nur missachtet, sondern beseitigt zu werden. Das hat Jesus erlebt. Und deshalb ist das, was er jetzt sagt, ich werde euch nicht hinausstoßen, ganz, ganz anders, als wenn das irgendeiner sagt, ja, kannst immer zu mir kommen, habe immer offene Tür für dich. Ja, das ist schön, wenn Menschen einander das sagen. Aber wenn Jesus das sagt, dann hat das eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Weil er hat es selber erlebt, bis zur letzten Konsequenz, was es heißt, hinausgestoßen zu sein. Und trotzdem nimmt er dich und mich an, die wir dabei waren, wie er hinausgestoßen wurde. Sagst du, na gut, ich war ja nicht, habe ich nicht damals gelebt und ich habe nicht in Jerusalem geschrien, weg mit ihm. Stimmt, aber wie oft habe ich schon Jesus auch abgelehnt und gesagt, na, das, was du jetzt sagst, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Nein, ich will nicht. Weg jetzt, ich mag dich nicht. Das zweite Wort, das ist so häufig, dass ich euch das jetzt nicht zumute, alle Bibelstellen überkommen zu sagen, weil das kommt in der Bibel fast auf jeder Seite 5-mal vor, ja, kommen. Aber die gerade im Zusammenhang mit Weihnachten haben wir etwas gefeiert jetzt, was das Kommen Jesu war. Ja? Er kam in das Seine, Jesus, der Sohn Gottes, kam in diese Welt und die Seinen, also die Menschen, zu denen er gekommen ist, nahmen ihn nicht an. Das ist das Gegenteil von dem Satz, den er sagt. Kommt und ich nehme euch an. Jesus kam und wurde nicht angenommen. Und wir merken das, dass das schon bei der Herbergssuche schon begonnen hat. Er Es war kein Platz für ihn in dieser Welt. Und es endet zu Ostern, wo er von Menschen, von uns Menschen bewusst hinausgeworfen wurde. Hinaus aus der Stadt, hinaus aus dem Leben, gekreuzigt wie der schlimmste Verbrecher. Und dann sagt Jesus in unserem Zusammenhang, und das ist jetzt auch eine Ergänzung für uns, die vielleicht nicht ganz verständlich ist: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und in Vers 65 sagt er das nochmal: Drum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm dem vom Vater gegeben. Wie können wir das verstehen? Gott, er zieht uns. Es ist Gott, der dich anspricht, der mich zu sich zieht. Komm, sagt er zu. Ja, aber es ist sein Reden, sein Werben. Komm doch. Aber ich muss trotzdem diesen Schritt tun. Und mein einziger Beitrag zu dem, dass ich diese Gnade erlebe, nämlich dieses Angenommensein und nicht hinausgeworfen sein, ist, dass ich Ja dazu sage. Ja, ich komme. Es gibt jetzt Leute hier unter uns, die sagen: Ja, ich bin zu Jesus gekommen. Ich glaube an ihn. Er ist der in die Welt gesandte, eingeborene Sohn Gottes, der für mich gestorben und auferstanden ist. Er kommt wieder und er wird ein neues Reich aufrichten. Glaubensbekenntnis mit eigenen Worten. Ja. Und wenn du das glaubst, dann darfst du einfach dankbar sein. Danke. Danke, und es ist Gnade. Es ist Gott, der das gewirkt hat in dir. Und du darfst nicht sagen: Ich bin ja so brav, weil ich an Gott glaube. Das ist im Widerspruch, weil hier sagt uns die Bibel, es ist Gott, der das gewirkt hat. Und du sagst Danke dafür und nimmst diese Gnade dankbar an. Und dann sitzt da vielleicht jemand, der sagt: Es hört sich ja ganz gut an. Es ist aber nicht einfach zu glauben. Ich stoße mich an dem einen oder anderen, was in der Bibel steht. Oder mich stören die Leute, die sich Christen nennen. Und ich bin entsetzt über die Kirchengeschichte. Was haben die Christen alles angerichtet? Und dann findet er noch, oder er oder sie, noch andere Gründe zu sagen: Ja, aber. Und du spürst das Ziehen Gottes, der sagt: Komm. Aber es gibt so viele Dinge, die dem noch entgegenstehen. Es fehlt nur ein kleines Ja und ein Danke. Aber das muss von dir kommen. Und wenn das noch nicht so weit ist, dann sehe ich auch kein großes Problem. Dann kennst du Jesus noch nicht genug. Ich möchte jeden einladen, Jesus kennenzulernen, weil dann fällt es uns umso leichter, ihn anzunehmen, ihm zu vertrauen, zu ihm zu kommen. Komm. Und er wird dich nicht hinauswerfen. Jesus sagt: Ich bin das Leben, also das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, hier das gleiche Wort, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Kommen und Glauben wird hier fast gleichgesetzt. Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen kann ich jemandem dann, wenn ich ihn kennengelernt habe. Deshalb meine Einladung. Lies einfach in der Bibel die Evangelien als erstes einmal. Ja? Immer wieder, damit du erkennst, wie Jesus war und ist. Und dann kannst du viel leichter zu ihm kommen. Am Anfang im Johannesevangelium sagt Jesus, kommt und seht, wie die Jünger wollten ihn sozusagen kennenlernen. Er sagt, kommt und seht. Und das sagt er auch dir und mir und uns allen, wenn wir Zweifel haben. Kommt und schaut ihn an. Schauen wir ihn an, damit wir ihm vertrauen können. Und dann erleben wir das, dass wir nicht hinausgeworfen sind. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Noch ein zweiter Gedanke dazu. Komm zu Jesus, okay, das haben wir über jetzt gesprochen. Sei aber auch wie Jesus. Wenn jemand zu dir kommt, bitte wirf ihn auch nicht hinaus. Auch das sind wir aufgefordert. Sei wie Jesus, sei auch eine Anlaufstelle. Und ich weiß, wie anstrengend es ist, immer nur Anlaufstelle für Hilfesuchende, Kranke und so weiter zu sein. Wir dürfen es Jesus abgeben, aber er fordert uns trotzdem auf, es auch zu sein. Füreinander und auch für andere Menschen. Wenn sie zu uns kommen, dass wir sie nicht hinausstoßen und sagen, geh woanders hin. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich lade euch alle ein, alle, die wir schon oft mit Jesus neu angefangen haben und immer wieder, jeden Tag eigentlich neu mit ihm beginnen, dass wir wiederkommen, wieder mit ihm leben. Und alle, die das noch nicht gemacht haben, möchte ich ganz herzlich bitten, komm zu Jesus, er wird dich nicht hinausstoßen. Ich möchte noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns nicht hinausstoßt. Wir dürfen zu dir kommen, wie wir sind. Du nimmst uns an in deiner Gnade. Du veränderst uns auch, das ist klar. Aber zuerst dürfen wir einfach kommen, wie wir sind. Und ich möchte dich bitten für jeden, der hier sitzt, dass er dich in dieser Liebe, in dieser Gnade erlebt, dass er dich als den vergebenden, herrlichen, wunderbaren Vater erlebt, der ihn umarmt, in Arm nimmt, aufnimmt. Und ich möchte dich bitten, dass wir es auch schaffen, einander und andere Menschen anzunehmen, nicht hinauszuwerfen. Dass wir auch Anlaufstellen sind für die Menschen, die es brauchen. Amen.